Hilfe, mein Kind fällt auf. Sei herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Seelenfunken, dein Podcast für Authentizität, Resilienz und bewusstes Sein. Mein Name ist Peter von A. und meine Berufung ist es, Licht zu erinnern und Liebe zu verkörpern. Und schön, dass du wieder dabei bist. Hilfe, mein Kind fällt auf. Vielleicht kennst du das, dass dein Kind Eigenschaften hat, die kaum einzuordnen sind. Kürzlich habe ich in einer Episode darüber gesprochen, über welche Trümpfe hast du denn im Ärmel? Was macht dich so einzigartig? Und heute habe ich die große Ehre und eine unendliche Freude, mit einer wundervollen Frau ins Gespräch zu gehen, die weiß, was es heißt, hochbegabt zu sein, beziehungsweise auch hochbegabte Kinder selber zu haben und auch hochbegabte Kinder zu begleiten. Und ich freue mich, dich, liebe Dina Mazzotti, herzlich willkommen zu heißen hier. Und heute tauchen wir einfach mal zusammen ein zu diesem Thema: Hilfe, mein Kind fällt auf. Herzlich willkommen, liebe Dina.
Danke, lieber Peter. Das freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, ich stelle wirklich fest, dass das für ganz, ganz viele Eltern ein großes Problem ist, wenn ihr Kind auffällt durch Eigenarten, durch Spezialitäten, Special Effects, die irgendwo einfach aus dem Rahmen purzeln. Schade eigentlich.
Ja, das ist absolut schade. Aber bevor wir da noch weiter eintauchen, erzähl mal, wie bist du denn selber dazugekommen? Und am liebsten würde ich die Geschichte hören, die du mir gerade vorher über dich erzählt hast, bevor du danach über die Kinder kommst, zu den Kindern kommst. Gelegentlich gibt es im Außen so, was nicht sein darf, darf nicht sein. Und plötzlich ist es dann doch anders. Erzähl mal, wie war es bei dir, Dina?
Also ich habe eine ganz freudvolle, verspielte, kreative Primarschulzeit, Grundschulzeit in Deutschland erlebt, in einem kleinen Quartierschulhaus. Bin nachher in der Gemeinde zentral in die Oberstufe gekommen, war nicht so wichtig und auch nicht so schön für mich, deshalb auch nicht wichtig. Und habe mich aber aufgrund der Primarschulzeit dazu entschlossen, Lehrerin zu werden, Primarlehrerin. Und bevor wir da ins Lehrerseminar gekommen sind, und ich glaube, das ist die Geschichte, Peter, die du meinst, oder?
Absolut.
Musste man so ein, man hat uns das als Psychotest verkauft, absolvieren und hat sich dann herausgestellt, das ist eigentlich nichts anderes als ein IQ-Test gewesen. Ja, und ich bin da bei der Berufsberaterin vorbeispaziert, habe die Blätter ausgefüllt. Ich habe das auch sehr gern gemacht und bin eine Woche später wiedergegangen, weil ich gefunden habe, so jetzt bekomme ich das Resultat präsentiert, wie geeignet ich bin als Lehrerin und so. Und dann hat die gute Frau gesagt, oh, da gibt es doch so Unstimmigkeiten und Unklarheiten, wir müssen nachtesten. Mir haben diese Tests sehr Spaß gemacht. Ich habe gefunden, ja, machen wir. Habe dann einen Termin für die Woche drauf wieder bekommen zur Auswertung. Ja, und auf da hat es dann geheißen, na, es ist einfach noch nicht so ganz schlüssig, wir müssen noch ein drittes Mal was machen. Und ich war ein Schaf damals. Also wenn mir Erwachsene gesagt haben, wir müssen das machen, dann habe ich das auch gemacht. So auch diesen Test nochmal gemacht. Es war cool, hat Spaß gemacht. Und zur Auswertung das dritte Mal ist dann meine Mutter mitgekommen, der war das nämlich langsam suspekt. Und die Berufsberaterin, die hat dann ein bisschen leer geschluckt. Und ja, es hat sich dann einfach herausgestellt, dass diese Testungen so hoch rausgekommen sind, dass das einfach gar nicht sein kann, weil ich war ja einfach aus einer Handwerkerfamilie mit Migrationshintergrund und es konnte einfach nicht sein, was nicht sein durfte. Ja, ich habe das dann eigentlich so für mich nach hinten gesteckt. Ich bin mit null Aufwand, also ich war ein völliger Minimalist, heute würde man vielleicht sagen Minderleister, durch diese Lehrerausbildung gegangen. Ich habe viel nebenbei gemacht. Und erst als ich dann ein paar Jahre selber unterrichtet hatte, kam das Thema Hochbegabung wieder so auf den Schirm. Und ich wollte die Ausbildung zur hochbegabten Expertin machen, wurde dann aber schwanger. Und das Spannende war, dass das erste Kind, das da zur Welt kam, für mich war es ja das erste, ich hatte wohl Erfahrung mit Kindern so ab 6, 7 Jahren, aber mit Kleinkindern ja überhaupt nicht. Der hat unheimlich schnell angefangen zu schwatzen und zwar ziemlich eloquent. Der hat auch nicht lange von sich in der dritten Person geredet, sondern sehr bald kam dann ich, oder? Und der Kinderarzt hat dann auch schon bald mal gesagt, lass den mal abklären. Der war, hat zum ersten Mal kam das mit vielleicht knapp 3. Und ich habe dann gewartet noch, bis er 4 wurde. Heute würde ich das nicht mehr so machen, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, hat sich dann rausgestellt, hochbegabt. Sohn Nummer 2, obwohl eine ganz andere Entwicklung, vor allem auch sprachlich und so, bei dem haben wir dann mehr so als Beifang einer Dyslexietestung festgestellt, hoppla, der ist ja ebenfalls hochbegabt. Aber über Sprache hört es mir auf, wenn ein Kind schlecht spricht, dann ja, kommt man auch viel weniger drauf. Aber das Thema Hochbegabung begleitet mich seit vielen Jahren in ganz vielen Perspektiven und ist wirklich mein Ding.
Was nennst du Hochbegabung?
Also per Definition ist eine Hochbegabung ein IQ, der über 130 IQ-Punkten ist. Oder? Der Schnitt liegt bei 100, 115, das nennt sich eine Standardabweichung nach oben, 130 sind 2, 145, das sind dann die 3 Standardabweichungen, das wäre dann höchstbegabt, dann wird es dann schon ziemlich schwierig, also für die Menschen, die damit gesegnet sind. Also ich spreche von Hochbegabung im kognitiven herkömmlichen Sinn von 130 IQ-Punkten, aber wir haben natürlich hohe Begabungen oder hohes Potenzial auch in Dingen, die nicht mit IQ-Punkten messbar sind, sprich Sport oder Musik oder Kreativität. Ja, also da müssen wir uns schon klar sein darüber, dass das ganz breit gefächert ist. Allerdings finde ich auch, dass Odermatt, der wird jetzt überall gehypt mit seinen bombastischen Resultaten im Skisport. Oder Taylor Swift, so, oder? Dass ich auch finde, okay, wir dürfen auch Kindern, die kognitiv stark sind, eine Plattform geben. Also wir Schweizer sind da mehr so, wir pressen alles aufs Mittelmaß. Ja, nicht drüber hinaus und unten pushen wir, dass es so ein Mittelmaß gibt. Da fällt man ja dann auch auf, wenn man nicht so hoch ist. Ja, kognitiv stark sein ist kein Grund, sich zu schämen.
Auf keinen Fall, denn ich bin absolut überzeugt, dass jeder von uns seine eigene individuelle, persönliche Stärke mit auf dem Weg mitbekommen hat. Also, und ich habe letztens ja im Podcast gesagt, hey, bei 8,25 Milliarden Menschen, wenn jeder seine eigene individuelle Stärke leben würde, wie bunt wäre dann unser Planet?
Ja, das wäre ein wunderbares Strauß, oder?
Und vor allem die Neugierde, oh, wie zeigt sich's denn bei Dina oder wie zeigt sich's denn bei da oder dort? Ich bin der Überzeugung, wenn jeder seine eigene Individualität, die Stärke erkennen würde, dann wäre die Welt eine komplett andere. Die Eifersucht würde dementsprechend nicht existieren, denn jeder weiß, was sein eigenes Potenzial ist.
Mhm. Ja, ich denke, dass wir uns miteinander vergleichen, das ist wohl in uns angelegt. Wir schauen, wir orientieren uns, wir lernen voneinander. Und so vergleichen wir auch, aber eben neidfrei vergleichen und akzeptieren aus einer inneren Stärke heraus.
Hm.
Das wäre eigentlich so das Ziel, oder?
Genau. Was mache ich jetzt aber, wenn mein Kind einfach hochbegabt ist?
Sich freuen.
Ja, aber nein, das passt so nicht. Das passt so nicht in dieses Bild. Also, boah, das gibt ja nur Ärger.
Ja, das kann durchaus Ärger geben, tatsächlich. Wir haben vor allem bei Jungs die Erfahrung gemacht, dass die bei Unterforderung natürlich schnell mal zum Klassenclown werden oder aggressiv. Das sind so die typischen Verhaltensweisen. Mädchen ziehen sich meistens zurück, werden vielleicht sogar depressiv, machen extra Fehler, um nicht aufzufallen. Da muss man wirklich gut hinschauen. Und wenn Eltern schon eine Diagnose haben, also ich erlebe das oft, dass ich bin diagnostisch tätig, dass Eltern zu mir kommen und nicht zum schulpsychologischen Dienst, weil sie sagen, ja, sie möchten nicht, dass ihr Kind da irgendein Stigma erhält, schon einen Stempel. Und dann trotzdem, wenn wir sehen, das Kind ist hochbegabt oder nahe dran, dann unbedingt mit der Klassenlehrperson Kontakt aufnehmen. Weil als Eltern kannst du nicht erwarten, dass die Lehrperson auf dein Kind eingeht und du enthältst ihm ganz wesentliche Dinge vor. Also das ist, kann ja wirklich sein, dass das Kind sich so fest anpasst, dass es nicht auffällt. Und gerade bei Jungs ist übrigens eine Hochbegabung eben oft ein Beifang, zum Beispiel von einer ADHS-Testung, weil die Verhaltensweise, die Symptome bei ADHS, die sind sehr, sehr ähnlich oder gleich wie bei einer Unterforderung. Also man muss da wirklich ganz gut hinschauen.
Ich finde das unendlich wichtig, da die Achtsamkeit an den Tag zu legen, um nicht zu schnell irgendwo einen Stempel aufzudrücken, sondern wirklich mit Demut und Achtsamkeit dem Kind entgegenzutreten und es einfach, ja, es zu verstehen zu wollen. Stimmt das?
Genau. Ja, unbedingt. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man nicht in einen Förderwahn verfällt. Gerade bei jungen Kindern erlebe ich das oft, dass Eltern das Gefühl haben, es ist bestimmt hochbegabt, wir müssen jetzt noch. Und also ich selber teste erst, wenn die Kinder 6-jährig gewesen sind, weil einfach die Resultate, die sind valider. Es gibt vielleicht manchmal Kinder, bei denen es Sinn macht, vorher zu testen. Ich mache es nicht. Aber gut beobachten und dokumentieren. Aber lernen, profitieren wirklich tun die Kinder, indem dass sie draußen sind, indem dass sie ganz basale Erfahrungen machen, dass sie halt Erde und Matsch zwischen den Händen haben, dass sie mal vom Baumstamm halt auch runterfallen oder einen Stiefel aus dem Bach ziehen. Das gehört dazu, oder? Wenn ich sehe, wie 2-Jährige auf dem Leiki mit dem Schonen zugepolstert wie ein Pirelli-Männchen und dem Helm und so unterwegs sind, dann begreife ich natürlich das Bedürfnis der Eltern, ihr Kind zu schützen, aber man tut diesen Kindern längerfristig keinen Gefallen. Die müssen lernen, dass es wehtut, wenn sie unvorsichtig sind. Und ja, man kann sich das Knie aufschrammen, im dümmsten Fall auch mal einen Zahn verlieren. Das ist ungünstig.
Mhm.
Aber es ist ganz sicher ein Erlebnis mit Lerneffekt.
Also ich glaube, dass grundsätzlich, ich bin überzeugt, ein Leben zu leben besteht darin, einfach viele Erfahrungen machen zu können. Ich glaube, dass das Schlimmste ist, die Kinder nicht keine Erfahrungen machen zu lassen.
Mhm. Genau. Und Erfahrungen macht man nicht auf einer zweidimensionalen dünnen Scheibe. Dafür ist unser Hirn einfach auch nicht angelegt.
Hm.
Also Lernen passiert im realen Leben. Und es ist eine falsche Annahme, dass man den Kindern einen Gefallen tut, indem man ihnen schon ganz früh irgendein Tablet in die Finger drückt. Und das ganz Arge finde ich auch, es gibt Kinderwagen mit Handyhalterung. Und zwar eine fürs Kind und eine für die Mama oder den Papa oder wie auch immer, oder? Ich meine, wo steuern wir da hin? Also das ist übel.
Ja, das ist definitiv übel. Lass uns wieder in den Wald ziehen, Dina.
Ja, ja. Und deshalb sind ja auch diese Waldspielgruppen und Waldkindergärten, es gibt ja auch Waldschulen. Das finde ich genial. Also Wald wissen wir ja auch, das tut unserem Nervensystem so gut. Und,
ja. wie viel Zeit braucht es, bis ein Kind im Wald beginnt zu spielen?
Nicht viel, wenn man es lässt.
Ja, eben, genau. Es geht ja nicht über die Idee oder die Fantasie, die da kreiert wird und die aufblühen darf. Und vor allem die Verbundenheit zur Natur, das macht unendlich viel aus auf unser ganzes System. Und von daher glaube ich, also im Wald sein, das ist sowas Tolles. Dina, ich habe sowieso schon längst im Kopf, ich würde gerne mal wieder Verstecken spielen mit Erwachsenen im Wald.
Ja, machen, tun.
Weil das ist wirklich, schau mal, was passiert da, wenn ihr nicht werdet oder wenn ihr nicht seid wie die Kinder.
Die Kinder, genau, ja.
Dieser Text, dieser Satz, der geht, dem bin ich letztens wieder begegnet und der hat auf so vielen Ebenen so einen tiefen Sinn.
Ja, das ist so. Und weißt du, was ich auch so spannend finde, wenn man vor allem junge Kinder, ich sage jetzt mal Vorschulkinder, wenn man die allein, natürlich unter Aufsicht, aber sich selbst überlassen spielen lässt, die bauen oft so Zwergenhäuschen und einfach so kleine Sachen. Und die brabbeln da vor sich hin und die reden da mit Dingen oder Wesen, die wir nicht mehr sehen, oder? Und das finde ich ja eben auch schön. Das ist so der Ort, wo halt eben auch die Naturgeister oder wie man den immer sagen will, den Kontakt zu diesen Kindern finden können, weil die wenigsten haben einen Garten wie ich jetzt hier, wo einfach alles grün ist und wächst, ja, oder?
Genau. Und vor allem genau, wenn diese Kinder dann diese einfach halt auch diese Wesen sehen und erkennen, und weil der Zugang ist natürlich noch offen. Der Zugang ist absolut offen und deswegen ist es unendlich wichtig, diesen Zugang beizubehalten und nicht, weil die Eltern das nicht mehr sehen, das als Schwachsinn oder Irrsinn oder was Dummes hinzustellen im schlimmsten Fall. Weil das ist ja meistens sowieso etwas, wo ich gemerkt habe, dass Menschen mit einer speziellen Eigenschaft, mit etwas sehr Ausgeprägten, die werden dann unsicher, wenn sie das haben und dampfen das runter zu dem, was verträglich ist bei anderen Menschen. Also ich habe das bei Menschen mit Bulimie schon gesehen. Also meistens sind ja das dann Frauen, die haben eine Klarheit, die haben einen Zugang, die haben ein Wissen, die können vielleicht Dinge sehen, was andere nicht sehen können. Also es gibt dann zwei verschiedene Versionen von Bulimie in dem Bereich, die ich unterscheide. Und das eine ist, wenn sie dann merken, wenn sie Dinge erzählen und vom Umfeld heißt es, also das ist jetzt stumpfsinnig, was du da erzählst, dann irgendwann hören sie auf. Aber der Hunger bleibt.
Mhm.
Und was ihnen dann aufgedrückt wird, das können sie nicht mehr schlucken. Mhm. Und dann kommt das mit dem Essbrechen auch zum Vorschein. Das andere, einfach noch ergänzungshalber, das zu erzählen, ist eben das vermeintliche Idealbild, ich muss doch schön sein, ich muss schlank sein oder dünn sein, sonst entspreche ich diesem Bild nicht. Aber eben, ich möchte gerne noch was zum anderen kommen. Ich hatte vor ewigen Zeiten mal eine Frau, die Bulimie gehabt hat, und die hat sich nur immer erstaunt, warum, dass ich nicht über das Essverhalten von ihr gesprochen habe. sondern wir haben geschaut, was nimmt sie wahr, wie geht das, und je mehr, dass wir dann darüber gesprochen haben und sie verstanden hat, okay, ich habe immer gedacht, dass ich sei falsch.
Ja.
Aber vielleicht können wir da noch etwas mehr ins Verstecken der Hochbegabung gehen oder x welchen Talenten.
Ich möchte einfach nur schnell ergänzend sagen, oder? Es hat ja dann auch das Vertrauen in sich selber schwindet. Also wenn das, was ich sehe, die ganze Zeit negiert wird, dann fühle ich mich falsch. Dann bin ich irgendwie einfach nicht richtig. Und da schlage ich jetzt die Brücke zu den Hochbegabten und sage, ganz viele hochbegabte Kinder fühlen sich auch falsch, fühlen sich im falschen Film, weil sie irgendwo nicht auf Resonanz stoßen, weil sie in ihrer Entwicklung einfach schon viel weiter sind. Und ich erinnere mich so, unser älterer Sohn, der war dann früher im Kindergarten, weil so Erlebnisse wie Mama, in der Zahnpastatube sind 3,42 Meter drin, dann ist so, das fand ich auf dem Holzboden nicht so prickelnd und ich habe dann ziemlich schnell einen Antrag gestellt, dass er auch noch in den Kindergarten konnte mit seinen Kollegen. Und er hat einfach gemerkt, er ist anders. Und eines Tages ist er heimgekommen und hat mir schon an der Haustür erzählt, die Kindergärtnerin hat uns das Buch vom Irgendwie anders erzählt. Kennst du das, Peter?
Aber das tönt absolut fantastisch.
Es ist ein wunderbares Kinderbuch und ich weiß nicht, wie vielte Auflage das da schon gedruckt wurde. Es ist wirklich genial. Der Irgendwie anders ist so ein kleines, kauziges Männchen und wohnt zu oberst auf einem Hügel in einem ganz speziellen Haus. Und im Dorf unten, da wird er so ein bisschen belächelt, verstoßen. Aber er ist einsam, der Irgendwie anders. Und er möchte doch auch einen Freund. Und er geht da von Haus zu Haus und fragt alle. Und die wollen ihn halt nicht als Freund. Und eines Abends klopft an der Haustür des Irgendwie anders. Und da steht auch ein sehr spezielles Männchen. Ich weiß jetzt nicht, Männchen, Frauchen, Wesen vor ihm. Und das wollte Unterschlupf, wollte Freundschaft und Zuwendung und er irgendwie anders sagt, du bist aber nicht so wie ich, möchte ich nicht. Und im selben Moment realisiert er dann eben noch, aha, ich mache ja jetzt eigentlich genau das Gleiche wie die anderen und bittet ihn hinein. Also die Reflexion ist so da. Und jedenfalls, Sohn Nummer 1 kommt heim und erzählt das und sagt, gell Mama, ich bin auch ein Irgendwie anders. Und das hat mir fast das Herz abgedrückt, ich hätte wirklich weinen können, weil du willst als Mama eigentlich nichts anderes, dass dein Kind doch eigentlich so ist, wie alle anderen, Freunde findet, einfach, es geht easy, nicht zu klug, nicht zu dumm, einfach so schön mittendrin Mainstream, oder? Und natürlich war ich immer stolz, ja, ich fand's cool, wenn er irgendetwas herausgefunden hat oder sich super ausdrücken konnte und so. Das war schön, das hat mich aber immer gefreut. Es hat mir einfach in dem Moment wirklich wehgetan, dass er realisiert hat, ich bin auch ein Irgendwie anders.
Konntest du ihm von deinem Irgendwie anders erzählen oder was hast du dann gemacht?
Ich habe dann so sinngemäß erzählt, ja, wir sind alle irgendwie anders. Schau mal, der Papa ist so, der macht Dinge, die ich nicht kann. Ich habe meine Spezialitäten und zusammen bringen wir unsere Spezialitäten zu einem heilsamen Ganzen. Also ich wollte nie auch, ich war manchmal nicht so pädagogisch, ich wollte nie, dass meine Jungs das Gefühl hatten, sie seien was Besseres, nur weil sie jetzt clever sind. So wie angefangen, so Herzensbildung, das ist das, was zählt. Und dann an Intellekt misst dich keiner. Du hast nicht Freunde, weil du klug bist, sondern weil es matcht, weil die Frequenz stimmt.
Und genau das ist das Wesentliche. Es ist, die Frequenz darf stimmen, Und gleich und gleich gesellt sich dann gern. Und, ich, und das ist ja genau das, was dann schlussendlich zählt. Ob, was für Freunde hatte dann dein älterer Sohn?
Das ist ganz spannend. Also er hat einen Freund, den er wirklich von ganz klein auf hatte. Die zwei, die haben bei uns im Garten den Gotthardtunnel gebaut. Und so einen Anhang. Und Ramon kam dann jeweils am Morgen angestiefelt mit seinen Gummihosen, Kesselchen und Spaten, hat Puck 9 Uhr geklingelt, Jeremias war schon bereit und die haben dann wirklich bis um 10 Uhr da in unseren Abhang ein Loch gemacht. 10 Uhr gab es die Nini-Pause, Zahnpause, und dann sind sie wieder los und das über Monate. Also das Loch war schon relativ tief. Und das ist schon ein Zeichen von Hochbegabung auch, dieses sich vertiefen können, dranbleiben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei seinem Freund, der wurde, glaube ich, auch nie abgeklärt, aber ist ja egal, oder? Einfach so dranbleiben. Und eine Situation so witzig, über uns wohnte damals eine betagte Frau, die hat dem Treiben da immer zugeschaut und irgendwann hat sie dann gefragt, ja, was macht ihr da eigentlich? Und dann haben die da gefunden, ja, weißt du, Marianne, wir bauen den Gotthardtunnel. Und Marianne hat gesagt, aber wenn ich mir das so betrachte, muss ich sagen, die Richtung stimmt nicht, das ist Süd-Nord, was ihr da macht. Und da sagt der Kumpel da von meinem Sohn, sagt, Marianne, das spielt keine Rolle, wir machen Kehrtunnels. So schön, oder? Das ist so. Ja, das ist eigentlich wirklich der älteste Freund meines ältesten Sohnes und die anderen Beziehungen, die er pflegt, die haben sich erst so Ende Gymnasium oder später an der Universität ergeben. Und ja, das ist halt einfach auf, wo stößt du auf Resonanz? Aber es gibt eine große Ausnahme. Er war in einem Radballclub und da muss ich sagen, das war so ein bisschen das Sammelbecken für alle speziellen schrägen Vögel in unserer Gemeinde. Und die Leute, die das geleitet haben, die machen das so gut und jetzt sind es eigentlich unsere Kinder, unsere Generation wieder, die anderen speziellen Vögel, die nachkommen, wieder unter ihre Fittiche nehmen. Also ist Hammer, oder? Und da waren zwei Jungs, Zwillinge, Frühchen, sehr schwierige Startbedingungen und auch wirklich, ja, ich glaube das so sagen, kognitiv halt eher, die mussten wahnsinnig viel arbeiten. Und ich habe meine größte Achtung vor diesen jungen Männern jetzt, die hatten eine vorbildliche Arbeitshaltung. Das wurde denen einfach von den Eltern beigebracht. So quasi, es fliegt euch nicht zu, ihr müsst einfach Struktur und Arbeitsverhalten und so, ihr müsst da mehr leisten. Und die haben das auch wirklich gut hingekriegt, sind heute gute Berufsmänner, aber Chapeau, wo die überall durch mussten, oder? Und es gab so eine Zeit, da hat sich mein älterer Sohn ganz regelmäßig mit denen in irgendwelchen Bars getroffen, also nicht so zwielichtige Spunten, aber die haben da ein Bier, ein Wein, ich weiß nicht, Gin Tonic getrunken. Und die sind einfach mit ihren, klingt jetzt blöd, Fragen über die Welt, sind die bei ihm gelandet. Und er hat ihnen dann einfach so die Welt und das Leben erklärt, wie gewisse Mechanismen funktionieren, wie das läuft mit Abstimmungen oder whatever, ich weiß es ja nicht. Und ich fand das so cool. Und er hat gesagt, es ist schön mit denen, das sind liebe Menschen und wenn ich die irgendwie unterstützen kann, dann mache ich das. Er nimmt so eine gewisse soziale Verantwortung auch wahr, wo er einfach sagt, so mit dem Potenzial, was ich habe, kann ich auch was zurückgeben.
Weißt du, was er von ihnen mitbekommen hat?
Ja, wahrscheinlich ganz viel, oder? Also so, er hat nicht so viel darüber geredet, Aber ich denke, die haben ihm wahnsinnig viel mitgegeben. Eben, ich weiß, dass er einfach voller Bewunderung drauf schaut, wie, was sie für eine Arbeitshaltung haben, wie die ihren Weg gehen, straight und einfach so. Der eine von denen, muss ich schnell erzählen, der hat sich eine Auszeit genommen jetzt, ist mit dem Camper durch Europa getourt, kann kaum eine Fremdsprache, oder? Aber hat das einfach gemacht. Und ich finde das Hammer. Das hat auch meine Söhne recht beeindruckt. Also, weil die haben gesagt, ja, wie macht er das wohl? Und ich habe dann letztens mit ihm geredet, haben ihn zufällig auf der Straße getroffen. Und das muss für ihn eine Once-in-a-Lifetime-Experience gewesen sein. Aber dass er sich getraut hat, auf Leute zuzugehen und sich zu organisieren, ich meine, das ist beeindruckend.
Es zeigt ja genau, dass da dann das Potenzial dieses jungen Mannes oder dieser Zwillinge wieder komplett anderswo sind. Und ich selber finde es ja immer so großartig, wenn ich ein neugeborenes Kind sehe, kennenlerne, in den Armen halten darf, dann stellt sich für mich immer wieder die Frage, und was zeigt sich in dir? Mhm. Also es ist für mich so eine große, große Demut und Freude und im positiven Sinne auch die Neugierde, was zeigt sich in dir? Und nicht, du musst denn das machen oder du musst denn das machen oder das darfst du dann lernen. Hey, einfach wirklich, hey, das ist so viel Überraschung drin. Und wenn wir doch den Menschen, grundsätzlich den Kindern, aber auch den Erwachsenen, einfach die Freiheit geben, sich zu zeigen, wie sie echt sind und nicht, wie sie meinen, wie wir meinen, dass sie sein sollten. Und da ist letztens, bin ich über einen Satz gestolpert und da mag ich gerne deine Meinung dazu hören. Der Satz, der heißt, wer wärst du, bevor man dir gesagt hat, wer du bist?
Mhm.
Ich finde das. Erzähl.
Ja. Ja, da kommt mir halt noch einmal mein älterer Sohn in den Sinn, der Jura studiert hat. Und es war so vorgezeichnet, Doktorat, Anwalt. Und mittendrin hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will mein Leben nicht mit Streitigkeiten verbringen. Das finde ich Hammer. Also ich habe natürlich leer geschluckt. Weil ich aufgefunden habe, mach doch wenigstens den Abschluss noch, dann hast du die Zettel und du hast so viel Zeit investiert schon. Nein, ich mag nicht mehr. Und hat sich auch bereits eine Arbeitsstelle organisiert, wurde mit Handkuss genommen, macht jetzt etwas, was ihm total entspricht, aber schlägt sich nicht mit Streitigkeiten umher, oder? Und ich glaube, es gibt Leute, die sind geborene Anwälte, die sind geborene Richter, aber er hat in sich gespürt, das ist nicht meins. Obwohl ja immer er davon geredet hat. Also er hätte, ich weiß nicht was, Kunstmaler werden können. Vielleicht eher für abstrakte Kunst. Ja, ich glaube, es gibt so viele Wege. Also ich denke jetzt im Moment auch an mich, oder? Ich habe mit vielleicht 11, 12 Jahren meiner Mutter gesagt, ich werde Schriftstellerin. Und meine Mutter, eigentlich eine Frau, die mir immer gesagt hat, du kannst alles machen. Du kannst alles machen, was du willst. Und vor allem auch mit dem Gedanken, nur weil du ein Mädchen bist, musst du nicht meinen, dass du das nicht machen kannst. Also das hat sie natürlich sehr geprägt. Jedenfalls hat sie dann relativ ungeschickt gesagt, es gibt schon so viele Bücher auf der Welt, wer soll deine dann auch noch lesen?
Mhm.
Thema Schriftstellerei war für mich ad acta, oder? Mhm. Bis das dann als schon ältere Frau wieder auftauchte. Also ich glaube schon, wir haben alle so viele Facetten in uns und es gibt nicht den einen richtigen Weg. Und ich finde es ja auch schön, dass die Generation, die nach uns kommt, Peter, wir sind da ein bisschen vielleicht auch mehr straight unterwegs, die machen viele Umwege, klingt schon wertend, oder? Aber die sammeln Ortskenntnis. Und das ist voll okay. Also wir sind viele.
Wir sind viele. Wir sind viele mit all unserer bunten Art. Und ich glaube, das ist so eine große Einladung, auch für sich selber, der eigenen Familie wieder zu staunen und zu entdecken.
Mhm.
Und vor allem eben diese Einzigartigkeit oder das Grandiose in dir auch leben zu lassen. Und wir haben im Vorgespräch, sind wir zwei Schweizer, auf ein schwedisches Wort gestoßen, das die einen oder anderen kennen das von mir schon, aber wir wollen nochmals da eintauchen in das Wort Jantelagen. Magst du erzählen? Magst du erklären?
Ja, ich glaube, Jantelagen oder Jantelagen, je nachdem, in welcher Gegend von Schweden du bist, das ist dieses Gleiche. Oder? Also ja, das ist der sozialistische Staat natürlich, dieser Sozialstaat, der auch nicht will, dass sich die einen als mehr Bessere fühlen und die anderen sich unterwerfen müssen. Wir sind alle gleich. Und alle gleich in Gottes Namen sind wir nicht. Und das ist ja auch das Schöne dran. Aber wir sind gleichwertig, oder ich habe eben vorhin noch gesagt, wir sind gleichwürdig.
Mhm.
Und das finde ich wichtig. Oder? Also nicht, weil ich einen Job habe, der mir im Monat, ich weiß nicht, 100.000 einbringt, soll es geben, bin ich was Besseres als jemand, der einfach mit dem Existenzminimum über die Runde kommen muss. Und der Ansatz, den finde ich eigentlich schon sehr schön. Aber eben, wir dürfen auch mit unseren Special Effects und unseren Fähigkeiten brillieren, weil ich glaube, dafür haben wir sie bekommen. Nicht, dass wir uns überhöhen und finden, ha, nur ich, sondern wirklich, ich kann das. Und das darf man zeigen, oder? Und ich glaube, wir in Europa, wir haben so die Tendenz, an Schwächen rumzuschauen, bis sie mit Ach und Krach auf einem Mittelmaß sind. Und die Talente, die dämpfen wir und dann haben wir da so eine Bandbreite.
Mhm.
Und ein Amerikaner sagt, of course I do speak Italian, wenn er auf 10 zählen kann, Italienisch. Und wir haben irgendwie B2-Niveau und tun uns schwer damit, ein Eis zu bestellen.
Genau. Also wir
sind das nicht so günstig.
Nein, wir haben das hervorragend gelernt, uns auszubremsen, uns klein zu machen. Und wer bist du denn schon, wenn du meinst? Aber schlussendlich bei Jantelagen nochmals, um da zurückzukommen, da merke ich, ich weißt du, eben du nennst das die Gleichwürdigkeit. Und das finde ich, wir sind so gleichwürdig. Und wenn wir das wieder ins Leben rufen mit der Einzigartigkeit, mit der individuellen Einzigartigkeit, hey, ich behaupte, ist mir gerade jetzt vorhin so bewusst geworden, wenn wir da wieder ansetzen, hätten wir eine Möglichkeit, die Welt neu leben zu lassen. Und viele würden aus diesem Stress, aus diesem Leiden, aus diesem Ich kann nicht mehr, aus diesem ausgebrennt sein, die könnten da herauskommen und ihre Einzigartigkeit aufleben lassen, ob das jetzt hochbegabt ist, sei das Intelligenz oder sei das jetzt halt auch irgendwelchen Handwerker oder wie auch immer, oder Schriftsteller oder Maler. Oder was auch immer, wenn wir da eintauchen würden und das so aufbauen würden, Dina, wie würde dann die Welt ausschauen?
Ja, da kommt mir ein Kind in den Sinn, viele, viele Jahre her. Ich unterrichte in einem Ort, wo die Mieten relativ hoch sind und die Eigenheime teuer. Das heißt, es sind eigentlich eher begüterte Familien da. Da war ein Kind mit einer alleinerziehenden Mama. Die wohnten in einer Dachmansarde. Die waren kurz vorher aus den Staaten zurückgekommen. Das Kind sprach besser Englisch als Deutsch. Die Mama war aber Schweizerin. Die Eltern haben sich getrennt und die Mama hat gefunden, ja, wir sind jetzt wieder hier. Und Ich würde nicht sagen, dass das Kind gemobbt wurde, aber es fühlte sich wohl immer so ein bisschen, auch ein bisschen anders. Es war eine hervorragende Zeichnerin. Also ich habe noch Farbkopien, das war damals wahnsinnig teuer. Ich habe Farbkopien von Zeichnungen von diesem Kind, die hängen immer noch bei uns im obersten Stock an der Wand, weil die waren so eindrücklich. Und das Kind ist heute eine gefragte Grafikerin, die hat, vielleicht kennst du The Circle, diesen Übergang da, die hat die Wandmalereien da gemacht und jetzt das Zürcher Opernhaus hat die neue Logos und Corporate Identity gemacht und so. Also sie ist bei der Swiss Re, bei Mercedes, überall, also macht die Grafiken. Das hätte niemals jemand gedacht, dass da so eine innere Stärke auch da ist, dass sie dieses Potenzial so unter die Leute bringen kann, oder?
Absolut.
Also das ist Wahnsinn. Sie hat längere Zeit wohl auch in Japan gelebt. Und ich meine, das musste man machen, als Frau da einfach nach Japan zu gehen. So. Ich nehme nicht an, dass sie die Sprache kann. Und ja, richtig, richtig cool, oder? Shine your light.
Absolut, Dina. Die Frage, die sich stellt, wie kriegen wir diese Neugierde in den Menschen wieder her, vor allem in den Kindern, dass sie ihre Einzigartigkeit entdecken, denn oft, empfinde ich, sind sie zugedeckt mit Smartphones, mit Tablets, mit, du weißt mehr als ich.
Ja,
kriegen wir die wieder hin?
Es ist ein Trugschluss, dass Eltern ihren Kindern was Gutes tun, indem sie ihnen Handy und Tablet in die Finger drücken. Das ist echt ein Trugschluss. Unser Hirn ist nicht so gemacht, dass es von einer zweidimensionalen Scheibe lernt. Wir brauchen basale Stimulationen, sprich eben Matsch, Baumstämme, von denen man runterfallen kann und Bäche, wo man auch mal einen Stiefel Wasser rauszieht. Wir haben zum Glück alle sehr leistungsstarke Waschmaschinen. Und das Argument Dreck, finde ich, darf einfach nicht zählen. Das ist so, das ist wirklich einfach wichtig für Kinderhirne. Und ich glaube wirklich im Spiel drin, sich zu vertiefen, diesen Sand zu spüren, wer da durch die Finger rinnt. Klar gibt es Kinder, die lassen sich nicht gern schmutzig machen. Die gibt es. Das sind oft auch hochsensitive Kinder. Da wird einfach was überreizt. Aber das ist nicht die Regel. Und es braucht vielleicht auch eine gewisse Gewöhnungsphase. Ich denke, Kinder einfach mittun lassen, in dem, was Erwachsene tun, beim Putzen helfen, beim Teig auswallen, nicht bei der Computerarbeit. Aber wirklich überall da, wo sie Erfahrungen sammeln können. Und ja, es braucht mehr Zeit, es ist manchmal auch mühsam, da wieder aufzuräumen. Aber hey, das sind Kinder, das sind die Potenziale unserer Zeit. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass Kinder ganz vielfältige Erfahrungen machen dürfen. Dass sie auch mit anderen Leuten in Kontakt kommen und sehen, okay, Meyers leben so, Müllers leben so und wir machen so. Und alles ist okay.
Ja, weil all die Erfahrungen, das habe ich bei meinem Patensohn gesehen, der ist definitiv auch hochbegabt. Als der 2 war, konnte er sein Bett machen. Und er war stolz wie Anton, hat er mir das Bett gezeigt, wie er das jetzt gemacht hat, wie da mit auch okay, es vielleicht war da noch etwas mehr möglich, aber die Freude am selber tun war so groß und die ist ja in jedem Menschen ist die angelegt. Und je mehr, dass sie da mithelfen können, sie schaffen immer mehr Selbstvertrauen.
Ja.
Auch wenn ich es wow, sehr speziell fand, als mein Bruder hat meinen Neffen mit 3 Jahren Nee, andersrum. Der Neffe konnte mit 3 Jahren das Beil bedienen. Der hat Holz gehackt mit 3 Jahren. Logisch war das vielleicht nicht so fein. Und mein Bruder hat mir gesagt, du, er weiß haargenau, was er tun darf. Und er weiß haargenau, wie es funktioniert. Sei völlig entspannt. Und so war es auch. So war es auch. Anstelle von, nein, das kannst du nicht. Nein, du störst jetzt. Nein, das soll jetzt schnell gehen. Nein, das ist... Da bremsen wir diese jungen Menschen aus und das ist immer wieder eine verpasste Möglichkeit, Selbstvertrauen zu kreieren.
Ja.
Also zu erschaffen, zu stärken.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ja, was mit dem Beil, also wir haben unseren Kindern auch Taschenmesser und alles zur Verfügung gestellt, unter den notwendigen Instruktionen natürlich, aber noch mehr. In der Pädagogik haben wir den Begriff der Selbstwirksamkeit. Und das ist ja auch das, woran unsere Schule oft scheitert, dass die Kinder zu wenig Möglichkeiten haben, selbstwirksam zu sein. Wir lassen sie zwar zwischen Arbeitsblatt A und B auswählen, aber letztendlich hat das mit Selbstwirksamkeit ganz, ganz wenig zu tun, oder? Also sie wollen etwas bewegen. Und von dem her müssen Schulen auch viel mehr ins Dorfleben integriert sein. Und ich finde, die Projekte, wo Kindergärten und Seniorenheime im gleichen Gebäude sind, das finde ich zum Beispiel super, oder? Und wo dann auch die kleinen Knöpfe den älteren Herrschaften etwas zudienen können und sehen, boah, ich kann das, oder? Und das gibt ganz ein anderes Selbstbild. Und das Selbstbild, das ist bei vielen Kindern auch so statisch, also dass sie sagen, das kann ich nicht und das kann ich. Und wenn wir Kinder immer nur loben für ein Produkt oder für etwas, was sie gemacht haben und nicht für den Prozess, den sie gehen, dann bleiben sie in diesem statischen Selbstbild drin. Und dann werden sie auch weitere Herausforderungen gar nicht annehmen können, weil die Angst des Scheiterns da ist. Und dann gerät das ganze Selbstbild ins Wanken oder fällt gar in sich zusammen. Und das Problem haben wir oft auch, um den Kreis wieder zu schließen, bei den hochbegabten Kindern. Da wird gelobt, boah, du kannst super das Einmaleins und jetzt gehen wir vielleicht ins große Einmaleins und so. Oh nein, das kann ich nicht. Ich mache lieber das Kleine da weiterhin, weil könnte ja sein, dass etwas schief geht. Statt eben, könnte ja sein, dass es gut wird. Oder?
Genau, aber kommt das von den Eltern oder vom Kind? Die Angst.
Also ich glaube, die Angst des Scheiterns haben wir ja alle uns irgendwo tief verborgen. Aber wie fest die an die Oberfläche gerät, denke ich, hängt schon mit den Erfahrungen zusammen, die Kinder dann machen und wie reagiert das Umfeld, wenn etwas schief geht.
Ja, genau. Weil ich glaube, je mehr, weißt du, der Urgedanke, wo wir irgendwo komisch abgebogen sind, ist der Gedanke, dass ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst, nicht geliebt zu sein. Obwohl unsere Seelenfunken absolut reine Liebe ist. Und dementsprechend, wenn das Fundament, ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst, nicht geliebt zu sein, wenn das dann schlimmer wird, dann wird's schwierig, glaube ich.
Ja, absolut.
Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, hey, wir sind absolut, wir sind pure Liebe.
Mhm.
Ja. Jetzt magst du da noch was dazu sagen, sonst habe ich noch eine andere Frage.
Ja, also ich glaube, Liebe ist immer da, oder? Sie ist oft einfach verschüttet hinter oder unter Lebensumständen, Situationen, wo sie nicht so sich durcharbeiten kann. Aber ja, sie ist da, auf jeden
Fall. Ja, sie ist immer
und,
da.
Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Kinder das wissen, dass sie geliebt werden, egal was für ein Mist passiert. Und Mist passiert und Mist ist der Dünger von morgen, oder? Und ja, das gehört dazu.
Also ich weiß von einem hochbegabten Kind, Der hat Durchschnitt ist definitiv eine 6, also in der Schweiz 6, in Deutschland wäre es 1. Und der hat aber vor jeder Prüfung Angst.
Okay.
Der hat vor jeder Prüfung Angst, wehe, es wäre nur mal eine 5,7.
Ja, ja.
Aber von den Eltern wird der Druck nicht gemacht.
Ja, aber er misst sich mit anderen, oder?
Ja, genau. Genau.
Also diese Selbstansprüche, dieser ungesunde Perfektionismus. Perfektionismus ist ja nicht per se schlecht, nein, aber er kann eben auch kippen.
Es gibt auch im Englischen gibt's ein Lied und da kommt eine Textzeile vor, I love your perfect imperfection.
Ja,
also ich liebe dein perfektes Nicht-Perfekt-Sein. Das gibt Entspannung, da kommt Entspannung rein und das löst ganz, ganz viel.
Ed Sheeran.
Unter anderem, ja, genau. Mhm. Genau. Und das finde ich so, hey, das Leben ist nicht eine Prüfung, die ich ablegen soll, sondern es ist das Leben, wo ich Erfahrungen sammeln darf.
Mhm.
Und
wir sind ja dafür da, Erfahrungen zu sammeln, oder?
Ja, genau. Genau, das ist es. Das ist es. Ich habe aber noch eine andere Frage. Und zwar hast du am Anfang erwähnt, da gibt es Hochbegabte, die vielleicht ein Problem mit Lesen haben.
Ja, also...
Und weißt du, und ich möchte diesen Raum noch kurz öffnen, Entschuldigung, wo es darum geht, hochbegabt heißt nicht, dass ich alles auf die Reihe bekomme. Stimmt das?
Ja, definitiv. Also Hochbegabung ist eine Anlage. Und es gibt ein wunderbares Modell von Joe Renzulli, der in Connecticut forscht. Das ist das Drei-Ringe-Modell. Du stellst dir vor, drei Kreise, so wie Olympia. Und die haben so eine Schnittmenge, wo sich die drei Kreise treffen. Und der eine Kreis ist hohes Potenzial, der andere ist Motivation und der dritte ist Kreativität. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine verbindliche Reihenfolge, einfach die drei. Und da, wo sich die drei Kreise schneiden, in dieser Schnittmenge, da entsteht hohe Leistung. Und wenn einer dieser Kreise irgendwo abdriftet, dann ist die hohe Leistung eben nicht mehr dem Potenzial entsprechend. Und wichtig ist, dass es gilt nicht nur für Hochbegabte, es gilt für alle Menschen, ihrem Potenzial entsprechend, gepaart mit Kreativität und Motivation, da kommt ihre Hochleistung zum Tragen. In ihrem Umfang der Möglichkeiten. Und dann haben wir ungefähr jeder sechste hochbegabte Mensch ist eigentlich, wir sagen denen, 2E-Menschen oder twice exceptional. Das sind Menschen, die haben zur hohen Begabung, was ja schon etwas Spezielles ist, eine doppelte Ausnahme, sagen wir denen auch, eben eine Ausnahme ist. Da kommt vielleicht eine Legasthenie, eine Dyskalkulie, ein ADHS, ein Autismus-Spektrum-Schnitz, was auch immer, eine körperliche Behinderung kommt da dazu. Oder? Also wenn wir zum Beispiel an Helen Keller denken, diese taubblinde Frau aus den England oder Staaten, jetzt weiß ich es nicht mehr, die aber eigentlich wirklich so viele Inventionen in die Welt gebracht hat. Also die war todsicher hochbegabt. Wir reden immer nur von Einstein, von dem wir wissen, dass er LRS hatte. Aber es gibt so viele andere Menschen, die dieses Handicap oder die auch ein Handicap haben, vieles mit ihrem hohen Potenzial kompensieren können, aber gewisse Dinge halt auch nicht. Und das ist okay so. Die Krux an der Sache ist, dass meistens der Fokus auf das Handicap gelegt wird. Also ich habe das ähnlich, ich habe einen Sohn mit einer Dyslexie, mit einer LRS. Der hat sich x-mal anhören müssen, du bist hier falsch, du gehörst eigentlich nicht in den obersten Level, sondern du gehörst in den untersten, weil du hast ja das, oder? Das ist
so ein typisches Zeichen unserer Gesellschaft. Wir legen den Fokus auf den Mangel und nicht auf die Fülle. Mhm. Was anstelle von den Fähigkeiten zu fördern.
Mhm. Ja, was dann auch ganz witzig war, er hat einen Master in Kommunikation, oder? Und mutig dann seine damaligen Lehrerin schon einmal, als ich sie so per Zufall gesehen habe, musste ich ihr das unter die Nase reiben. Oder? Das ist so. Ja. Aber es gibt auch, das war auch so spannend, oder? Es gibt auch mit der Dyslexie, also Dyslexie und LS, das ist das Gleiche, leise Lese-Rechtschreibstörung oder Schwäche, je nachdem, wie es ausgeprägt ist. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Und wir haben damals, als das wirklich sich dann herausgestellt hat, ja, dass er dieses Handicap hat, habe ich mich schlau gemacht und ich habe dann ein spannendes Buch gefunden, das heißt Legasthenie als Talentsignal, mhm, von Ron Davis, der selber als schulbildungsunfähig galt und war eben ein starker Legastheniker und hat dann bei einem Steinmetz eine Ausbildung gemacht, galt als großes Talent, weil er konnte seinen Fokus so setzen, dass er aus dem Stein alle möglichen Perspektiven der Figuren schon gesehen hat. Und die Davis-Therapie, die setzt wirklich darauf, dass Kinder lernen, sie sagen, ein Nestchen da oben am Alpha-Punkt zu setzen, dass der Fokus nicht mehr springt und dass das D nicht ein P oder ein Q oder ein B wird, sondern eben das, was es ist. Und so haben wir ihm damals die Unterstützung bieten können durch eine super Davis-Therapeutin. Und er konnte es dann nicht immer anwenden. Dafür war er vielleicht auch wirklich noch ein bisschen zu jung. Aber ich glaube, das hat massiv geholfen. Und dann natürlich auch mit der Zeit oder die Hilfsmittel, die der Computer bietet und das Rechtschreibprogramm und. Ja.
Super.
Man muss einfach auf Ressourcen bauen, oder?
Ja, genau. Und wo ein Wille ist, ist auch eine Autobahn oder mindestens eine Schnellstraße. Und ich glaube, je mehr, dass wir da den Fokus drauf legen und halt auch das Grandiose der Kinder erkennen und die Stärken erkennen und nicht auf den Schwächen rumturnen, ich glaube, da dann würden wir ganz, ganz viel erreichen können.
Jetzt. Absolut. Ich möchte da schnell anknüpfen an einem Autobahnbild, oder? Ich vergleiche Hochbegabte oft mit Rennautofahrern. Du hast einen Porsche oder einen Maserati oder was auch immer. Aber auch du musst bremsen können. Das finde ich wichtig, oder? Du kannst nicht nur, weil du ein Maserati hast da im Kopf, so durchgehen. Wenn es nötig ist, musst du bremsen und dich anpassen. Das finde ich, das ist ganz wichtig.
Ja, und vor allem, da kommt ja dann aus der Natur das Minimumsgesetz. Kennst du das?
Ja, kenne ich.
Wo es darum geht, alles passt sich am schwächsten, von dem, wo am schwächsten zur Verfügung steht, da passt sich alles an. Und wenn wir das können, dann können wir extrem viel.
Ja.
Jetzt, ja. Liebe Dina, wir könnten ja noch locker einfach Stunden weitersprechen.
Oh ja, das wünsche ich auch.
Und nichtsdestotrotz mag ich gerne den Zuhörern auch noch sagen, Dina hat kürzlich ein Buch veröffentlicht über, erzähl doch selber, das ist so schön.
Ja, also es ist, ich habe es jetzt natürlich nicht im Griff mehr, sonst liegt irgendwo da hinten. Es ist ein Buch für Eltern, es heißt Hochbegabt und jetzt. Also für Eltern, die ganz frisch mit der Diagnose Hochbegabung bei ihrem Kind konfrontiert werden. Der Untertitel ist auch wirklich ziemlich knackig, den kann man nachschauen. Ich bezeichne es als Eltern-Navi. Geht eigentlich darum, ich habe da ganz wenig Theorie, sondern dafür ganz viele Praxisbeispiele aus dem, was ich erlebt habe und wie man mit den ewigen Warum-Fragen, dem nicht schlafen wollen und auch mit dem Umfeld Kindergarten, Schule umgehen könnte, habe ich da einfach aufgelistet. Das liest sich ganz einfach und soll einfach wirklich so eine Handhabung sein für Eltern. Ich möchte Eltern kompetent machen, dass sie die Hochbegabung ihres Kindes zum Blühen bringen können und dass sie sich eben nicht schämen, wenn ihr Kind irgendwie anders ist. Und was ich ergänzend sagen möchte, Entschuldigung, Peter, es kommt jetzt in den nächsten Wochen auch noch ein Handbuch für Lehrpersonen raus. Auch mehr kochbuchmäßig, was machst du, wenn du ein solches Kind in der Schule hast? Weil sobald du mehr als 1-2 Jahre unterrichtet hast, du statistisch gesehen zumindest so ein hochbegabtes Kind in der Truppe vor dir sitzen.
Genau. Ich habe noch eine andere Frage. Das Buch, da geht es ja für Eltern mit Kindern, die hochbegabt sind. Geht das Buch auch für Eltern, die Kinder haben, die einfach auf eine Weise eine absolut tolle Fähigkeit haben? Also weißt du, wo sich irgendwas sehr Spezielles bei ihnen abzeichnet? Ist das auch ein Leitfaden dafür?
Ja, also eigentlich ist es ein Buch, also du musst das Buch auch nicht von Seite 1 bis Seite 308 durchlesen, sondern es ist so kapitelweise und es, ja, vieles wiederholt sich. Es hat sehr bewusst Redundanzen drin, um die muss ich kämpfen, dass mir die Lektorin die nicht alle rausgestrichen hat, weil ich einfach finde, ich möchte, dass du immer was mitbekommst.
Ja.
Und es hat ganz vieles drin, das gilt einfach für den Umgang mit Kindern.
Danke, das wollte ich doch hören.
Das finde ich ganz wichtig, oder? Hochbegabte Kinder sind in allererster Linie einfach mal Kinder.
Ja, genau. Weil ich habe, weißt du, ich glaube, das Buch ist nicht nur für das, was der Titel sagt, sondern für viel, viel mehr. Und wir werden selbstverständlich da unten das verlinken, dass die Zuschauer dich finden und auf deiner Webseite, wo sie das Buch erwerben können und so weiter. Also es wird alles unten dran stehen. Das auf
jeden Fall. Ja, schön. Das ist doch gut. Ja, ich habe wirklich auch versucht, den Preis relativ niedrig zu halten, weil ich möchte, dass man das kaufen kann. Und es gibt auch viele Bibliotheken, die das haben. Und es ist einfach geschrieben. Es ist wirklich nicht ein Fachbuch, wo man sich zuerst mal das Wörterbuch neben anlegen muss. Also
das ist ja die große Kunst, das so einfach so verständlich zu schreiben, dass es wirklich für jeden zugänglich ist. Und das finde ich das Wertvollste oder was sehr, sehr Wertvolles. Dima?
Ja, gab mir Mühe.
Ja, das weiß ich. Dima, was möchtest du sonst noch jetzt zum Schluss den Zuhörern mitgeben?
Also wenn ich zurückgreife auf, wie war es, Hilfe, mein Kind fällt auf oder irgendwie so etwas.
Hilfe, mein Kind fällt auf.
Genau. Dann möchte ich einfach euch allen da draußen, die da zuhören, sagen, es ist manchmal verflixt schwer. Und es gibt diesen Satz, du kriegst immer so viel, wie du tragen kannst. Und ich finde, der hat so was Zweischneidiges. Aber Kinder sind letzten Endes ein Spiegel, sind auch eine Chance zum Wachsen. Und dein Kind hat es verdient, dass du es einfach mal so liebst, wie es ist. Und mit Liebe ist schon ganz vieles zu schaffen. Also du bist die Anwältin, der Anwalt für dein Kind und das wird es dir ewig danken. Das möchte ich einfach mitgeben. Steh für dein Kind ein, sei aber lieb zu den Lehrpersonen, die haben es auch nicht immer leicht.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Dina.
Sehr gerne, lieben Peter. Das hat
Spaß. Und vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns bis hierher gefolgt seid. Und wir freuen uns riesig über Feedbacks, über Rückmeldungen, sei das in den Kommentaren oder auf Mail an Dina oder Mail an mich oder wie auch immer. Und ich sage jetzt schon vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal bei, wenn es wieder heißt, Seelenfunken, dein Podcast für Authentizität, Resilienz und bewusstes Sein. Alles Liebe.
Alles Liebe euch auch. Tschüss.
Ciao, ciao.